Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den April. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen 1. Mai. Im Hintergrund hört ihr zur Einstimmung ein wenig Samba aus Berlin, den wir am Tag der Arbeit aufgenommen haben. Doch zurück zum April. Unser Highlight im letzten Monat war auf jeden Fall das internationale Radiotreffen, das wir hier in Berlin ausgerichtet hatten. Dabei haben wir uns mit 16 weiteren Podcastgruppen, Radiosendungen und sogar Radiosendern getroffen, ein paar Tage lang diskutiert, vernetzt und am Ende eine mehrstündige Live-Sendung zusammen produziert. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Aber gut, es ist ja tatsächlich noch anderes passiert und darauf möchten wir jetzt mit euch zurückschauen. In der folgenden Stunde werdet ihr Beiträge zu folgenden Themen hören. Das sind unsere Bäume zur Waldbesetzung der Gruppe Lautonomia. Reflexion über Aktivismus und Hilfe. Ein Gespräch mit einer Person, die auf der Balkanroute unterwegs war. Dann haben wir unseren Newsflash mit den besten Schlagzeilen des Monats. Und natürlich haben wir, wie immer, die Fortschritte der Anarchie in unserer Rubrik Wo herrscht Anarchie dokumentiert. Und jetzt festhalten, denn wir haben diesen Monat tatsächlich mal ein Kulturthema. Und zwar haben wir uns mit dem Punkchor namens Der Chor unterhalten. Von denen werdet ihr auch immer mal wieder eine Kostprobe in der nächsten Stunde hören. Zum Schluss gibt es da noch einen geradezu schattenspendenden Linktipp, was in Anbetracht des lang erwarteten Wetterumschwungs euch zumindest vor digitalem Sonnenbrand schützen kann. Viel Spaß! Zu Anfang begeben wir uns in Richtung Lausitz. Da gibt es eine neue Initiative namens Lautonomia. Wir wollten wissen, was da los ist und haben nachgefragt.
Im Braunkohlewiderstand geht es ja voran und in der Lausitz ist ein neues Projekt entstanden. Das heißt Lautonomia. Ich bin hier gerade mit einer Person von diesem Projekt. Was ist denn Lautonomia überhaupt?
Lautonomia ist ein langfristig angelegtes, widerständiges Projekt in der Lausitz. Wir haben angefangen mit einer Waldbesetzung direkt an der Rodungskante des Tagebau Nochtens. Und das ist eine Waldbesetzung, die den Weiterbetrieb der Mine direkt verhindern will.
Und was ist da bisher so passiert? Also ich habe in die Media von einer Tagebaubesetzung gelesen, kannst du da ein bisschen was sagen, was ihr alles so gemacht habt bisher?
Wir haben Anfang März angefangen, eben wie eben gesagt, mit einer Baumbesetzung. Wir haben in 3 Bäume Plattformen gezogen und außerdem haben wir angefangen, eine 2-stöckige Küchen- und Aufenthaltsplattform zu bauen. Vor einigen Tagen gab es eine Blockade von einer Förderbrücke im Tagebau Nochten. Das ist allerdings nicht direkt von Lautonomia ausgegangen, sondern von einer kleinen Gruppe. Aber die Besetzung Lautonomia möchte eben auch eine Plattform sein, um sich zu vernetzen, um solche direkten Aktionen zu ermöglichen. Und die Besetzung ist so abgelaufen, dass 3 Menschen in den Tagebau Nochten eingedrungen sind und eine Förderbrücke besetzt haben. Sie haben sich an diese Förderbrücke festgekettet und damit die Maschine blockiert. Und das ist eine Maschine, die auf der einen Seite des Tagebaus die Erde aufgräbt und sie dann auf die andere Seite des Tagebaus bringt. Und diese Brücke wurde eben 10 Stunden lang blockiert und konnte somit nicht weiter betrieben werden.
Okay, zurück zur Baumbesetzung. Im Hambacher Forst zum Beispiel, das ist ja eine sehr bekannte Baumbesetzung, die es jetzt schon seit mittlerweile 4 Jahren gibt. Da gibt es ja starken Kontakt zu so verschiedenen BürgerInnen-Initiativen. Gibt es sowas bei euch auch? Wie seid ihr mit dem lokalen Widerstand vernetzt? Habt ihr euch vorher mit denen abgesprochen? Mögen die euch?
Wir haben uns vorher nicht mit ihnen abgesprochen, weil es ja eben eine Aktion ist, die nicht legal ist und die von Polizei verhindert werden will. Und deshalb haben wir das vorher nicht mit vielen Menschen abgesprochen, hatten aber doch vereinzelt Kontakt in der Region. Und bisher ist es auch so, dass es gibt keine offizielle Stellungnahme zum Beispiel von den BIs uns bezüglich, aber wir versuchen eben einen guten Kontakt zu den Menschen vor Ort zu pflegen. Es gab zum Beispiel ein Fußballturnier in der Nähe von Lakoma. Lakoma ist ein Dorf, was es mittlerweile nicht mehr gibt, wo es schon vor Jahren eine Besetzung gab des gesamten Dorfes. Und da sind wir zum Fußballturnier gefahren und hatten so Kontakt zu den Leuten vor Ort. Und am Tagebau Nochten gab es einen Ostermarsch, wo Leute von uns teilgenommen haben und auch beim Theaterstück mitgespielt haben. Das heißt, uns ist es sehr wichtig, lokal auch vor Ort Unterstützung zu haben, aber es gibt quasi keine offizielle Unterstützung direkt von den BIs.
Auf welche Probleme seid ihr denn eigentlich bis jetzt gestoßen? Ich kann mir vorstellen, dass so eine Besetzung oft nicht so einfach ist.
Nicht so einfach sind vor allen Dingen die Securities und die Reaktion von Vattenfall. Also kaum war die Besetzung öffentlich, waren Securities vor Ort und sie sind auch bis jetzt 24 Stunden durchgängig vor Ort. Abends machen sie manchmal ihre Leuchter an und hören Techno. Tagsüber versuchen sie, die Waldwege zu patrouillieren und versuchen vor allen Dingen Menschen, die sich direkt auf den Wegen aufhalten, zu verhindern, zur Besetzung zu kommen. Trotzdem ist es natürlich sehr einfach möglich, zur Besetzung zu kommen, aber sie versuchen es einem eben zu erschweren, machen Fotos von allem und jedem, was wir machen. Und das ist natürlich nervig und hindert.
Denkst du, dass die Security-Leute von Vattenfall aus den Sachen rund um den Hambacher Forst gelernt haben?
Die Securities von Vattenfall hatten in den letzten Jahren auch mit dem Widerstand vor Ort schon zu tun. Es gibt zum Beispiel auch bei Indie Media einen Artikel von einem Übergriff von Securities auf Menschen, die auf dem Klimacamp waren, also nicht direkt auf dem Klimacamp, aber die sind zu einem Tagebau gefahren und da gab es ein paar Übergriffe und auch von der Lakoma-Besetzung, die ich eben erwähnt habe, auch von dort sind Securities halt eben schon Widerstand gewohnt, inwiefern die sich mit dem Rheinland vernetzen, kann ich jetzt nicht sagen.
Das Repressionsthema ist ja gerade schon so ein bisschen angeklungen. Kaum, dass eure Besetzung öffentlich war, gab es ja auch schon zwei Festnahmen. Was ist denn da passiert? Kannst du da was dazu sagen?
Sarah wurde bereits festgenommen, bevor die Besetzung öffentlich war. Der Vorwurf ist Diebstahl im geringen Wert, im Wert von 47,47 Euro. Aber Sarah hat eben die Abgabe ihrer Personalien verweigert. Und genau, da hat halt eben die Staatsanwaltschaft sehr heftig reagiert und zunächst mal eine direkte Freiheitsstrafe von 2 Monaten verurteilt. Das heißt, sie ist direkt nach dem Schnellverfahren in den Knast gekommen. Nach einem Monat gab es ein Berufungsverfahren, nachdem die Strafe eigentlich runtergesetzt wurde auf 1 Monat. Und dann lag aber plötzlich ein weiterer Haftbefehl gegen sie vor. Und wir wissen bis heute noch nicht, wieso dieser Haftbefehl ausgesprochen wurde, was da drin steht. Auf jeden Fall ist sie danach dann halt wieder direkt in die JVA Lokau-Duben abgeführt worden. Und bis jetzt ist eben die Situation sehr unklar. Und genau an dem Tag ist auch ein weiterer Kompa von uns, Hubba, festgenommen worden. Der Vorwurf ist von einer Aktion im Rheinland. Die direkte Untersuchungshaft wurde aber damit begründet, dass die Person keinen festen Wohnsitz hat, was aber nicht stimmte. Also die Person hat einen festen Wohnsitz und von daher ist eigentlich direkt von gewollter Schikane und Repression auszugehen. Aber Hubba ist seit dem 8. April jetzt auch wieder freigelassen worden.
Wenn man sich jetzt von diesem ganzen Repressionszeug von den Cops und vor allem von den Securities nicht abschrecken lässt, wie kann man denn Lautonomia unterstützen?
Gerne könnt ihr jederzeit vorbeikommen. Die Besetzung ist ein offener Ort für alle Menschen, die sich mit uns vernetzen wollen, die gemeinsam Aktionen machen wollen, auf der Besetzung leben wollen. Wenn ihr keine Zeit habt, vorbeizufahren, könnt ihr uns auch zum Beispiel mit Sachspenden unterstützen. Also wir haben auf unserem Blog auch eine Liste von Sachen, die wir benötigen, oder mit Geld spenden. Ansonsten könnt ihr Menschen von dem Projekt erzählen. Das hilft uns ganz viel, weil wir im Moment im Aufbau sind und eben darauf angewiesen sind, dass wir wachsen, dass Leute von uns erfahren und rüberkommen. Ansonsten könnt ihr Infoveranstaltungen organisieren. Wir kommen auch gerne vorbei und erzählen vom Projekt.
Du hast gerade schon was zu einem Blog gesagt. Magst du vielleicht kurz noch die Adresse von dem Blog sagen?
Gerne. www.lautonomia.blogsport.eu. Und auf Hashtag Lautonomia gibt es bei Twitter ganz viele neue Infos.
Okay, cool. Dann vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Die genannte Blogadresse findet ihr natürlich auch bei uns unter aradio.blogsport.de. Jetzt hören wir Unternehmer von der Chor.
Und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja irgendwann, da verschwinde ich. Ich bin Unternehmer und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja irgendwann, da verschwinde ich.
Unternehmer! Unternehmer! Bam, 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 badalam, bam, badalam.
Und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja irgendwann, da verschwinde ich. Ich bin Unternehmer und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja irgendwann, da verschwinde ich.
Unternehmer!
Unternehmer! Bam, 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 badalam. Und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja irgendwann, da verschwinde ich. Ich bin Unternehmer und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja irgendwann, da verschwinde ich.
Unternehmer!
Über die Situation von Geflüchteten in Griechenland und den anderen Balkanländern wird ja sehr viel berichtet. Immer wieder reisen Menschen von hier auf den Balkan, helfen dort und bringen Neuigkeiten mit. Doch welche Gedanken machen sich Aktivistinnen vorher? Welche Erfahrungen sammeln sie auf dem Weg und vor Ort? Und was passiert nach der Rückkehr nach Hause? Wir haben dazu mit Lea aus Potsdam gesprochen, die in Slowenien, Serbien, Griechenland und der Türkei unterwegs war, um Hilfe zu leisten.
Ich sitze hier mit Lea und Lea war einige Male in Serbien und in Slowenien unterwegs, mit und ohne Sachen in den letzten paar Monaten und hat da einiges erlebt und ich habe ein paar Fragen über was ihr so erlebt habt. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, nach Serbien und Slowenien zu fahren? Welche Gedanken habt ihr euch denn da vorher dazu gemacht?
Genau, hallo. Also wir waren selber, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir waren im Anfang November 2015 in Serbien und Slowenien und hatten da auch ganz viel Stuff dabei, haben gekocht und so Sani-Kram mitgehabt und Infozeug und Kleider und Decken und so weiter, warme Sachen und waren dann nochmal Ende Dezember, Anfang Januar und den Januar in Griechenland und der Türkei unterwegs, dort um die Situation so ein bisschen zu dokumentieren, mit Leuten auf der Flucht zu reden, ihre Biografien so ein bisschen auszuinterviewen und auch mit SupporterInnen-Strukturen zu reden, was es dort so gibt und das alles ein bisschen genau zu dokumentieren und öffentlich zu machen. Wir sind auf die Idee gekommen, überhaupt runterzufahren, aus einer relativ großen Hilflosigkeit heraus. Wir haben halt Ende September mitbekommen, sehr verstärkt, was halt an der Balkanroute oder der sogenannten Balkanroute so los war. Haben von auch Freundinnen und Bekannten, die selbst dort schon hingefahren waren, um dort irgendwie zu supporten, halt Erfahrungsberichte gehört, so was dort abgegangen ist, und waren genau ziemlich irgendwie unter Druck mit dem Gefühl, oh Gott, wir müssen irgendwie irgendwas tun. Wollten eigentlich nicht runterfahren, weil wir uns ganz viele Gedanken dazu gemacht haben, dass das halt eigentlich nicht so ein cooler Move ist, aus mehreren Gründen. Halt A, weil es einfach ganz viel Ressourcen erstmal in uns selber steckt, die halt andere Leute besser gebrauchen könnten. Also Geld für Sprit und überhaupt ganz viel Spritverfahren ist auch immer nicht cool. Mit dem anarchistischen Anspruch eigentlich dezentral und vor der eigenen Haustür lokal halt zu arbeiten. Wie cool ist es da irgendwie 2000 Kilometer zu fahren, um da irgendwo woanders was zu rocken. Und uns haben auch diese ganzen Bilder nicht gefallen von, okay, irgendwie vorrangig weiß gelesene Menschen geben halt POC-Personen irgendwelche Dinge, also dieses irgendwie White Supremacy und HelferInnen-Syndrom, sowas hier auch überhaupt nicht, zu dem wir nicht beitragen wollten, so was wir im Endeffekt aber alles gemacht haben, weil wir gemerkt haben, okay, wir fühlen uns aber hilflos, wir wollen irgendwas tun, und irgendwie humanitäre Hilfe ist zwar doof, aber es ist auch eine Form von praktischer Solidarität, so, und sie ist nicht nur systemtragend, auch wenn sie das in hohem Maße ist, sondern hilft auch irgendwie Individuen, die gerade strukturell mit sehr, sehr viel Gewalt umgehen müssen. Genau, haben uns dann entschieden, trotzdem zu fahren, also eigentlich trotz theoretischem besseren Wissens, und genau, waren dann Anfang November als Konvoi da, als Gruppe von, ich glaube, 10 bis 15 Menschen, und hatten auch hier zu Hause Strukturen, die uns unterstützt haben als Backoffice, die uns sozusagen mit Infos immer versorgt haben, uns geholfen haben, und waren dann, wie gesagt, später nochmal da, einfach nur um zu dokumentieren, was auch schon bei der ersten Fahrt uns ein sehr wichtiger, großer Fokus gewesen ist. Sagen, okay, wenn wir schon den Fehler machen, quasi da runterzufahren, dann wollen wir auch was wieder mit herbringen. Dann wollen wir genau Infos sammeln. Wir haben einen Blog geschrieben. Die Adresse ist refsupport.blogspot.eu und haben da ganz viele Erfahrungen, Fotos und Texte gesammelt, die wir dort gemacht haben, um, wie gesagt, dann wenigstens die Infos wieder mit herzunehmen, wenn wir schon runterfahren.
Genau, du hast jetzt schon euren Blog erwähnt mit so ganz vielen Erfahrungen. Vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen, welche Erfahrungen ihr bei der Vorbereitung gemacht habt und danach auf dem Weg und an den Grenzen überhaupt. Was habt ihr so erlebt? Welche Probleme habt ihr gehabt? Was hat euch gefreut? Was hat euch geärgert?
Was wir insgesamt sehr spannend fanden, uns aber auch schon vorher so gedacht hatten, ist, dass während der Vorbereitung es tatsächlich nicht super schwierig war, also Soli-Kohle zusammenzusammeln, vor allen Dingen aus bürgerlichen Strukturen. Also wir haben relativ wenig irgendwie so in den eigenen Kreisen gefischt, sondern haben viel so entweder oder in den politisch eigenen Kreisen gefischt, halt viel mehr irgendwie Familie und Bekannte von Familienangehörigen oder auf Unicampi oder so Stände gemacht. Und haben relativ einfach relativ viel Geld zusammenbekommen. Also wir haben relativ einfach relativ viel Geld zusammenbekommen. Und das, obwohl wir jetzt auch nicht verheimlicht haben, dass wir einen anarchistischen Anspruch dahinter haben. Also auch die Transpizilien-Ständen, Spendenständen standen und so, waren alle mit A im Kreis und so. Und es gab aber viel Interesse eben von Bürgerlichen, die auf dieses A irgendwie Leute, die so meine Kinder sein könnten, helfen und fahren da runter und unterstützen Leute, denen es schlecht geht, so halt so krass angesprungen sind. Das war spannend. Während wir dann runtergefahren sind, haben wir mit relativ viel Hindernissen von irgendwie staatlichen Behörden, also wir mussten damit rechnen, wir wurden aber auch massiv damit konfrontiert, sowohl was jetzt Zollbestimmungen anging oder einfach eine Kooperations Unwilligkeit von Seiten von Behörden oder auch eine Repression durch irgendwie Polizei und Militär so. Aber es war alles aushaltbar. Also für uns war das alles viel, viel weniger anstrengend als für Leute, die tatsächlich in der Situation dort gerade waren, irgendwie auf der Flucht. Es war sehr cool, als Gruppe unterwegs zu sein, die sich an vielen Stellen auch vorher schon kannte. Also es waren alles Privatpersonen, die sind keine politische Gruppe, die runtergefahren ist, sondern so Freundeskreiszusammenhänge. Und es hat sehr gut getan, sich da auch aufeinander verlassen zu können emotional, weil es schon kraftraubend und anstrengend war, sowohl das mitzubekommen, als auch einfach die Arbeit dort so, also wenig zu schlafen, ganz, ganz viel zu tun, immer so krass unter Strom zu sein. Und mir hat es gut gefallen. Ich glaube, wir waren politisch alle ähnlich genug, dass wir schnell auch Konsense gefunden haben, was uns gerade wichtig ist und wie wir gerade arbeiten wollen, mit wem wir kooperieren wollen, mit wem nicht, so auf wessen Seite wir uns stellen wollen irgendwie, welche Aufgaben wir übernehmen wollen und welche nicht. Das war cool. Es gab sehr viele schöne Gespräche mit Leuten, die wir unterwegs getroffen haben, die halt gerade in dieser blöden Situation, in dieser furchtbaren Situation gesteckt haben, irgendwie dort warten zu müssen an Registrierungspunkten, ob sie weiterkommen oder nicht und irgendwie so einer humanitären Katastrophe ausgesetzt zu sein. Wir haben auch ganz viele Leute getroffen, die wir absolut nicht leiden könnten, wie das halt ist, also mit denen wir politisch massiv Differenzen hatten und immer mal Einzelpersonen, die uns irgendwie ans Herz gewachsen sind. Mir hat das sehr, sehr gut getan, um noch viel, viel, viel mehr konkrete Biografien mitzubekommen, die von den ganzen Entscheidungen, die hier getroffen werden, tatsächlich betroffen sind. Also dieses grobe, ja, Bewegungsfreiheit ist nicht mehr da und Menschen werden irgendwie ohne Toiletten und ohne medizinische Versorgung und ohne irgendwie Essen und in der Kälte festgehalten, dass das abstrakt doof ist, ist mir schon klar. Aber halt wirklich einfach Individuen kennenzulernen, die das gerade durchmachen, hat für mich nochmal die Situation krass viel zugänglicher gemacht in dem Gott, das muss halt echt anders werden. So und genau, halt einfach eine Bandbreite an Biografien kennenzulernen von Leuten, die gerade auf der Flucht sind oder die gerade migrieren. Das war eine sehr bereichernde Erfahrung. Also was sehr, 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 sehr schräg war ganz oft, war der krasse Unterschied in dem, okay, wie viele Privilegien habe ich, welche Freiheiten habe ich gerade, welche Möglichkeiten habe ich gerade, welche Coping-Strategien habe ich auch, um mit der Situation umzugehen, halt einfach im Vergleich, also im direkten Vergleich. Also ich kam mir halt ganz oft total dumm vor, in dem irgendwie dort zu sein, an Leuten vorbeizulaufen, die gerade hinter Zäunen eingepfercht sind, so, weil sie krass kriminalisiert werden, einfach nur, weil sie migrieren, so. Und da halt selber einfach immer vorbeigelassen zu werden, weil ich eine weiße Hautfarbe habe oder weil ich einen deutschen Pass habe. Und das war sehr komisch. Und ich finde es auch wirklich, wirklich gefährlich, sich selber zu oft in genau diese Situation zu bringen, weil ich glaube, Mensch gewöhnt sich ganz, ganz schnell daran, an die Bilder von Menschen hinter Gittern. Und man sollte sich nicht an diese Bilder gewöhnen. Und das, glaube ich, fand ich sehr herausfordernd. Irgendwie auf der einen Seite den Versuch, mit dieser Situation Normalität herzustellen, aber eigentlich darf man gar nicht zulassen, dass darin Normalität hergestellt wird. Ich fand das ein sehr schwieriges Spannungsfeld. Aber insgesamt war es trotz aller richtigen und wichtigen Gegengründe, glaube ich, für die meisten eine bereichernde Erfahrung, halt einfach auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die gerade in dieser Situation sind, die man sonst nur aus den Nachrichten kennt und die halt da einfach eine Haltung zu haben, die auch versuchen, dagegen zu kämpfen, die versuchen, das irgendwie durchzustehen so und die auch immer wieder sehr, wenn nicht sehr schöne Gespräche mit uns angefangen haben oder albern mit uns waren oder Spaß mit uns gemacht haben, so was. Ja, ich habe, glaube ich, viele beeindruckende Personen dort getroffen, die mich ja ziemlich berührt haben. Aber insgesamt würde ich sagen, dass mich persönlich viel weniger die Einzelschicksale wirklich bewegt haben. Also ich bin da auch irgendwann einfach abgestupft schon vor ein paar Jahren mit irgendwie so die Individuen, die halt von struktureller Gewalt betroffen sind. Vielmehr haben mich tatsächlich emotional runtergezogen, die ganzen Nachrichten zu lesen von den Entscheidungen, die parallel, während wir in Serbien und Slowenien waren, halt in Berlin, in Brüssel und anderswo getroffen wurden. Also es waren zum Beispiel die Attentate von Paris gerade, als wir da waren. Und natürlich war die Reaktion nicht von Solidarität und nicht von Rationalität geprägt, sondern nur von irgendwie Terror und rassistischer Hetze so und Angstmache. Und während wir da waren, ist auch diese Entscheidung gefallen, nur noch Leute mit syrischem, irakischem oder afghanischem Pass über die Grenzen zu lassen und alle anderen nicht mehr. Und das hat uns wirklich, wirklich runtergezogen, die parallel stattfindenden politischen Entscheidungen, die man auch anders fällen könnte und es wird nicht gemacht so.
Wie ist es euch denn gegangen, als ihr dann wiedergekommen seid? Hat sich da hier irgendwas für euch verändert?
Ich glaube, insgesamt waren wir alle sehr froh, wieder da zu sein. Weil wir auch gemerkt haben, dass so der Unterschied, ob wir eine Woche da waren oder zwei Wochen, ganz viel damit gemacht hat, wie viel Kraft wir hatten, um wirklich zu unterstützen. Dass wir auch alle einfach fertig waren und nur so auf den Zahnfisch gekrochen sind, so unsere einzelnen Aufgaben, wie okay, wir machen jetzt hier noch Essen und ja, wir schreiben noch diesen Blog, aber ansonsten whatever. So. Genau, da nicht mehr so viel bei rumkam. Die Reaktionen waren so von all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sowohl als Unterer als auch aus anderen Gruppen, die unten waren, sehr verschieden. Je nachdem auch, wie viel emotionalen Support Menschen halt schon hatten, während sie vor Ort waren. Ich glaube, es war so eine merkwürdige Gleichzeitigkeit von einer krassen Motivation, jetzt auch politisch hier was zu rocken, jetzt wieder hier zu sein, jetzt hier zu versuchen, die Entscheidungen zu verändern, die hier getroffen werden, hier Druck aufzubauen, hier zu fighten, damit es dort jetzt besser wird. Und auch nicht nur dort, wenn Leute hier ankommen, ist es hier immer noch scheiße so. Also ganz, ganz viel einfach an Ressourcen in diesen Kampf zu stecken, von Bewegungsfreiheit, von irgendwie wirklich Gleichheit für alle Menschen, unabhängig von so rassistischer Gewalt und irgendwie so Herkunfts- und Nationalitätsscheiße. Und gleichzeitig aber auch einem krassen Phlegma von, boah, das war alles so kacke, ich muss das erstmal verarbeiten, ich muss jetzt mal monatelang halbtot zu Hause im Bett liegen, um damit klarzukommen. Und das ist eine ganz merkwürdige Parallelität, auch bei einzelnen Individuen, gar nicht nur zwischen verschiedenen Menschen. Und aber was uns bei uns allen irgendwie ähnlich war, war dann, hey, lass uns hier was machen. So, wir waren dann, wie gesagt, nochmal in Griechenland und der Türkei, um das zu dokumentieren. Die selbstverwalteten Strukturen, die versuchen zu unterstützen, aber primär war der Konsens, jo, lass hier was rocken, weil hier ist es scheiße, hier werden auch die Bedingungen geschaffen, die dort unten scheiße sind für die Leute. Und wir haben jetzt FreundInnen und Bekannte, die, von denen wir wissen, dass sie in Athen festhängen, die einfach mal nicht über die Grenze kommen. Wir müssen diese Grenzen offen kriegen, weil es ist keine Perspektive, dort einfach für immer bleiben zu müssen in Squads, auch wenn sie cool organisiert sind, weil du keine Bewegungsfreiheit, keine Perspektive hast. So. Und das war dann unser Konsens hier, okay, lass hier versuchen, von hier aus diese Grenzen offen zu kriegen, weil hier werden sie geschlossen. Wir haben dann von einer Initiative mitbekommen, über die wir uns total gefreut haben. So Leute haben aufgerufen zu No Border Action Days in Freiburg und Basel. Genau auch mit einer Analyse, die wir auch hatten, mit einem, hey, es muss jetzt hier was passieren, so, weil unten unterstützen ist super wichtig, aber das ist auch einfach systemtragend und scheiße und wir müssen hier stören, um es hier anders zu machen. Und so mit der Begründung, okay, wenn dort unten Grenzen zugehen und Bewegungsfreiheit für Leute weggenommen wird von oben, dann wird das einfach knallhart gespiegelt. Dann wird halt hier Bewegungsfreiheit weggenommen. Und genau, und darüber haben wir sehr gefreut, sind auch runtergefahren nach Freiburg und Basel und haben dort so ein bisschen Strukturarbeit geleistet und in der Küfer gekocht. So. Und ja, waren sehr froh über die Initiative.
Da das gesamte Gespräch leider die Größe unseres Podcasts gesprengt hätte, konnten wir euch leider nur den ersten Teil der Aufnahme präsentieren. Im Rest geht es vor allem um die No Border Action Days in Freiburg und Basel. Ihr findet das vollständige Gespräch auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Wenn ihr mehr über die Action Days erfahren wollt, schaut doch mal auf noborderaction.blogsport.eu. Erfahrungsberichte und Informationen zu den Erlebnissen von Lea und ihrer Gruppe gibt's unter refsupport.blogsport.eu.
Bullen tragen Klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren.
Oi, oi, oi.
Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren.
Oi, oi.
Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren.
Das war Bullenwagen klauen von der Chor.
Quer.
Quer.
Queer.
Quer.
Quer.
Queer.
Queer.
Quer.
Quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen.
Jetzt kommen wir auch schon zu unserem Newsflash. Diesen Monat sind uns besonders dystopische und utopische Themen aufgefallen, die wir für euch leicht verdaulich zusammengefasst haben. Verfassungsschutz setzt auf Freelancer. Der Bundesdeutsche Inlandsgeheimdienst, das Amt für Verfassungsschutz, profitiert nach Medienberichten erneut von der Zuarbeit von Freelancern. Dabei handelt es sich um Neonazis ohne Beamtenstatus, welche zum Schikanieren und Denunzieren von linksorientierten Personen eingesetzt werden. Die als neue Taktik beschriebene Methode soll einerseits die Glaubwürdigkeit der Institutionen durch Einbindung der Basis stärken und hat andererseits das erklärte Ziel, den institutionell Vermittelten mit dem Rechtsterror der Straße noch stärker zu verbinden. Aus Regierungskreisen wird das Vorgehen als naheliegender logischer Schritt bewertet. Kritisiert wird aber gleichzeitig, dass die Maßnahme in Jahrzehntenklammer öffentlicher Kassen und der fortwährenden Notwendigkeit eines nicht vorhandenen und daher gestaltbaren Bedrohungsszenarios längst überfällig ist. Panama plant neues Postsystem. Nach den schockierend nicht überraschenden Enthüllungen durch die sogenannten Panama Papers, nämlich dass die Reichen und Mächtigen tatsächlich zur Korruption neigen, kam es prompt zu einer Reaktion seitens des panamaischen Staates. In einer wortwörtlichen Hauruck-Aktion wurden im Namen des Kampfes gegen entsprechende Firmen sämtliche Briefkästen des Landes durch Einsatz von Baseballschlägern entfernt. Weitere Reaktionen blieben nicht aus. Während die G20-Finanzminister in einer gemeinsamen Erklärung das Vorgehen in höchsten Tönen lobten, wurden in der Bevölkerung Forderungen laut, das Prinzip auch auf staatliche und andere Institutionen auszuweiten. Neues Fernsehformat schockiert. Das Oberhaupt des türkischen Staates, Erdogan, gab in einer durch zahlreiche Einreiseverbote spärlich besuchten Pressekonferenz bekannt, eine neue Fernsehshow im öffentlich-rechtlichen Kanal CDF Neo selbst bestreiten zu wollen. Begründet wurde das Vorhaben mit dem Erfolg des russischen Senders Russia Today. Denn laut jüngsten Umfrageergebnissen wünscht sich eine Mehrheit der Leute in Deutschland ein besseres Verhältnis mit dem russischen Staat. Ein kausaler Effekt sei nicht zu leugnen, womit sich das Prinzip eindeutig bewährt habe. Nun soll ein ähnlicher, aber eingebundener Ansatz ausprobiert werden. Dies sei das CDF Erdogan schuldig, wie dieser klarstellte. Die an die Pressekonferenz anschließende Premiere der ersten Folge löste allerdings Entsetzen aus, da sich die Sendung einzig aus dümmlichen, sexistischen und rassistischen Beleidigungen zusammensetzte, die sich gegen zahlreiche andere Staatschefs richteten. Produzent der Sendung, Böhmermann, gestand ein, dass andere Sendungskonzepte nun nach Abschaffung des Majestätsbeleidigungsparagrafen in der BRD undenkbar seien. AfD-Spitze vertut sich. Auf dem Parteitag der Alternative für Deutschland im letzten Monat wurde das Grundsatzprogramm der Partei verabschiedet. Dabei kam es am Rande zu Verwirrung, als Parteiangehörigen auffiel, dass Textstellen in der endgültigen Version verrutscht waren. So stand die Beschreibung der eigenen Parteistruktur, wonach, Zitat, heimlicher Souverän eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Partei ist, Zitat Ende, versehentlich auf der ersten Seite und konnte als vermeintliche, aber erwartungsgemäß schlechte Systemanalyse missverstanden werden. Dies löste Empörung im Saal aus. Die Wogen konnten in Folge allerdings durch Fokussierung auf die gemeinsamen Feindbilder geklättet werden. Außerdem stellte Versammlungsleiter Christoph Basedow klar, dass weder Partei noch Bearbeitungsprogramm erneut angefasst werden könnten, da sonst aufgrund mangelnder Kenntnisse nur noch mehr unerwünschte Fehler produziert werden würden. Bundesregierung verkauft Atommüll. In einer Pressekonferenz gab das frisch gegründete Bundesministerium für Atommüllversorgung bekannt, dass ab dem kommenden Jahr kubikmeterweise Atommüll von Privatpersonen aufgekauft werden können. Dies sei erwünscht und notwendig, da Staat und Industrie den Atomausstieg nicht alleine finanzieren können. Unterstützt durch ein Strukturanpassungsprogramm der Weltbank soll dabei ein Binnenmarkt für Atommüll geschaffen werden, auf dem durch Mikrokreditversorgung aber auch wirklich jeder Person in der BRD die Anschaffung von radioaktiven Kühlstäben zu Spekulationszwecken möglich sein soll. Verschiedenste Wirtschaftsnobelpreisträger lobten den Ansatz und stellten klar, dass mit ausreichend Marketing jegliche Ware attraktiv werden und bestenfalls sogar Spekulationsblasen produzieren könne. Brasilien entlässt alle PolitikerInnen. Nachdem Dilma Rousseff, ihres Zeichens ehemalige Präsidentin des brasilianischen Staates, aufgrund von Korruptionsvorwürfen abgesetzt wurde, hielt dieser Prozess überraschend an. Somit kam es seit der Absetzung täglich zu neuen Rauswürfen aus Parlament und Senat, da sich herausstellte, dass alle Angehörigen jener Institutionen in Korruptionsfälle involviert sind. Spannend bleibt nun, ob sich dieser Vorgang auch auf andere Institutionen ausweitet und Entsprechungen in anderen Staaten findet.
Drückt der Staat uns an die Wand und kein Ausweg ist in Sicht. Gibt es nichts mehr zu verlieren, beugen werden wir uns nicht. Militär und Polizei helfen ihm da nicht heraus. Mit dem Rücken an der Wand bricht der Hass dann aus.
Straßenkampf!
Alles auf die Barrikaden, Scheine fliegen durch die Luft. Wir sind voller Hass geladen, ja! Unsere Herzen schlagen links lang, solange das Leben. viel Angst beschleicht. Unsere Farben sind schwarz-rot, unser Ziel ist Anarchie. Wir verachten die Gewalt und bekämpfen sie. Straßenkampf! Alles auf die Barrikaden, Steine fliegen durch die Luft. Wir sind voller Hass geladen, ja!
Eben hörten wir Straßenkampf von der Chor.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Passend dazu sind wir natürlich wieder unserer Pflicht nachgekommen, die Fortschritte der Anarchie zu dokumentieren. Und diesmal sind wir ausnahmsweise auch wirklich, also ganz in echt, informativen Quellen auf den Fersen gewesen. So konnten wir feststellen, dass auch einige AutorInnen großer deutschsprachiger Radiosender von anarcho-geschichtlichen Ereignissen bewegt sind. Zum Beispiel Frank Ulbricht, der in seinem mitreißenden Beitrag vom 10. April im Deutschlandradio Kultur die Faszination über Sportderbys rüberbringt. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Die Flensburger, die feiern vor ihrem Block eine riesen Jubelmeute. Totales Chaos, Anarchie.
Für Ingo Thomsen und seinen Fanclub die Wikinger das größte Glück.
Wenn ich dann so an den 1.6.2014 denke, dann war das schon ein ziemlich geiles Ereignis irgendwie.
Ja, das hört sich gut an. Aber dann auch dranbleiben, Leute. Nehmt die Anarchie auch ruhig mal mit aus dem Stadion. Dann wird aus dem Ereignis vielleicht ein Zustand. Okay, um den man permanent kämpfen muss. Aber das ist doch geil, oder?
In Russland hatte eine libertäre Gesellschaft immerhin schon 8 Monate Bestand. So Andrei Smirnov, der nicht nur einiges über die Geschichte von Drumcomputern weiß. In einem Beitrag ebenfalls bei Deutschlandradio Kultur von Esther Schelander und vom 21. April sagt er:
It was a very, very contradictory time. We had two revolutions in 1917, a February Revolution and October Revolution.
Es war eine sehr widersprüchliche Zeit. 1917 hatten wir 2 Revolutionen, die Februar- und die Oktoberrevolution. In der Zwischenzeit funktionierte die Gesellschaft quasi anarchistisch. Viele Leute dachten damals, dass eine zukünftige Gemeinschaft auf einem Netzwerk von Kreativen fußen muss. Sogar Trotzki fand, dass Künstler Boten sind, die die Ideen der Zukunft überbringen.
Wenn sich also Trotzki den Anarchistinnen angeschlossen und ihnen zu mehr Kreativität verholfen hätte, hätte es also demzufolge doch etwas werden können mit der russischen Revolution.
Trotzki hatte wohl doch eher Angst vor den Ideen der Zukunft und sah dann lieber beruhigt einem eisernen Besen zu, der fleißig die libertären Farbkleckse der russischen Geschichte wegwischte. Naja, so wie einige Anarchistinnen reiste auch die Anarchie bekanntlich weiter und Deutschlandradio Kultur folgte ihr.
Wohin?
Natürlich nach Spanien.
Montse sah, wie Anarchisten Geldscheine verbrannten und die Autorin erkennt in der Unbeschwertheit, mit der ihre alte Mutter Geld an x-beliebige Leute verteilte, ein Echo jener Tage.
In der Buchrezension von Sigrid Brinkmann über Lydie Salvers Buch »Weine nicht«, die am 14. April ausgestrahlt wurde, tauchen 5-mal die Begriffe Anarchie, anarchistisch und ähnliches auf. Wenn das kein Rekord ist. Bravo!
Ja, das klingt auch sehr romantisch, wie schon im Beitrag von den damaligen Sommermonaten der Anarchie geschwärmt wird. Alle Ereignisse, von denen wir bisher berichtet haben, fanden im Sommer statt.
Und was haben wir also aus der Geschichte gelernt?
Die Anarchie lässt sich am liebsten im Sommer blicken. Der steht ja wieder vor der Tür.
Nutzen wir also die Gelegenheit.
Genau, hier habe ich auch gleich noch einen Beweis gefunden. Der Deutschlandfunk hat in Polen gleich mehrere Jahre Anarchie ab Sommer 1945 entdeckt. Wir zitieren aus dem am 4. April veröffentlichten Beitrag von Johanna Herzing.
In der Wahrnehmung vieler Polen, so Saremba, habe der Krieg im Mai 1945 auch gar nicht aufgehört. Sowohl in psychischer Hinsicht als auch was ihre tatsächlichen Lebensumstände anbetrifft. Die unmittelbaren Nachkriegsjahre, in Polen eine Zeit der Unsicherheit, der Anarchie, des gesellschaftlichen Chaos.
Liebe viele Polinnen, mit eurer Wahrnehmung stimmt da was nicht.
Ich glaube, ich bleib lieber im Wedding. Das Krematorium auf der Adolfstraße hat auf mich bisher nicht besonders einladend gewirkt. Aber Anke Lewecke hat für Deutschlandradio Kultur dort eine doch nicht nur düstere Entdeckung gemacht. Am 16. April sagt sie:
Der Gang durch das Archiv gleicht einem anarchistischen Streifzug durch die Kinogeschichte. Hier treffen die bildgewaltigen Revolutionsklassiker von Sergei Eisenstein auf Underground-Filme aus dem New York der 70er Jahre, während im nächsten Regal schon der Westerner John Wayne auf seinen Einsatz wartet.
Okay, die Anarchie lässt natürlich allen die freie Entscheidung, sich jeglichen audiovisuellen Kram reinzuziehen, der beliebt. Klingt aber so, als würden sogar Anarchistinnen irgendwo auf dem Streifzug fündig.
Wir switchen mal in die aktuelle Realität. Das Hamburger Abendblatt fragt, wahrscheinlich ist diese Frage direkt an uns gerichtet.
Anarchie? Die Macht der HafenarbeiterInnen am Burchardkai.
Zuvor war eine 2-Millionen-Euro-Studie in Auftrag gegeben worden, um zu klären, ob am Hamburger Hafen die Anarchie herrscht. Heraus kamen nur einige Beobachtungen, die von den Gutachterinnen wohl nicht gedeutet werden konnten. So heißt es in der Anfrage vom Abendblatt, dass
die betrieblichen Abläufe am Burchardkai dem Machtbereich des Vorstands offenbar entglitten sind.
Und der CTB war über viele Jahre sich selbst und den Beschäftigten überlassen. Deshalb haben die Beschäftigten die Organisationszwecke und Ziele selbst definiert, heißt es in dem Gutachten. Sie hätten das Terminal über Jahrzehnte so organisiert, dass entweder individuelles Einkommen oder die Freizeit maximiert wurden.
Also dann hier unsere Antwort. Anarchie in Reinform ist das natürlich nicht. Einkommen. Wer bräuchte das schon, wenn alles für alle wäre? Was hier als Maximierung der Freizeit interpretiert wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Umsetzung der anarchistischen 5-Stunden-Woche. Fazit: Es handelt sich um den Versuch, innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung anarchistische Strukturen zu etablieren. Kann was draus werden. Weitermachen.
Alle, die sich stattdessen mal so richtig freimachen wollen von Normativität, lockt der Spiegel in seiner 15. Ausgabe in diesem Jahr mit Inseln der Anarchie. Wow, nichts wie hin, denkt sich da unser Eins und will gleich mal wissen, was es da bisher schon so gibt. Die Querleseschlüsselwortanalyse des Artikels ergab jedoch nicht ansatzweise einen Hinweis auf neu entdeckte freie Lebensformen, zum Beispiel irgendwo in Takatuka-Land. Stattdessen Steuern, Offshore, Bank. Ein erneutes Scan entdeckt dann doch zwei passend wirkende Textstellen. Macht, was es will.
Und?
Wirtschaftsanarchie.
Okay, was sagt der Kontext?
Die Panama Papers enthalten auch deshalb so eine Wucht, weil sie weit verbreitete Vorbehalte gegen die globalisierte Wirtschaft zu bestätigen scheinen, gegen einen Kapitalismus, in dem Reiche immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und in dem das obere 1% der Bevölkerung macht, was es will.
Ja, von diesen Vorbehalten haben wir in der Tat auch schon gehört. Im nächsten Absatz wird nun wohl der Bogen zur Anarchie gespannt. Na, das sind wir aber gespannt.
Gier ist die Triebfeder des Kapitalismus.
Sehr poetisch, aber wahr. Und nun? Also besonders emanzipatorisch klingt das Ganze bisher noch nicht.
Aber Gier braucht staatlich gesetzte Grenzen. Sonst wird aus einer Wirtschaftsordnung eine Wirtschaftsanarchie.
Also ab hier komme ich nicht mehr mit. Wirtschaftsanarchie ohne staatlich festgesetzten Grenzen, na klar. Aber so wie er dasteht, macht der Satz doch gar keinen Sinn. Kommt da noch eine Aufklärung?
Dann gilt das Recht des Stärkeren und des Reicheren. Steueroasen sind, so gesehen, Inseln der Anarchie. Rund 30 gibt es derzeit weltweit. Nach Schätzungen von Experten liegen dort bis zu 30 Billionen Dollar.
Was? Die Inseln sind auch noch vollgemüllt mit Geld? Dann wächst da ja gar nichts mehr. Leute, lasst euch nicht verarschen von solchen Anarcho-Fängereien. Da stecken bestimmt die Lieberland-Kapitalistinnen dahinter, denen das Spiel mit ihrem individuellen Eigentum langweilig geworden ist. Und jetzt wollen sie endlich mal richtige Anarchistinnen kennenlernen. Nee, nee, das hätten sie sich vorher überlegen sollen, oder?
Ganz in Schwarz mit einem Pflasterstein, so stehst du da vor mir in den ersten Reihen. Du bist schön. Hast feuerrotes Haar und ich fühle mich auf einmal wunderbar. Oh du Franka-Mädchen, dass es sowas gibt. Ja, ich glaube, ich hab mich in dich verliebt. Und du schaust mich lächelnd an und du nennst mich Bullenschwein. Hol's weit aus. Und wirfst den Pflasterstein. Und du schaust mich lächelnd an. Und du nennst mich Bullenschwein. Hol's weit aus. Und wirfst den Pflasterstein.
Und das war Ganz in Schwarz von der Chor.
Jetzt haben wir noch ein Gespräch mit einer Person aus der Gruppe.
So, ich sitze jetzt hier mit Karl und du machst mit bei einem Punkchor und das finden wir total spannend. Vielleicht kannst du kurz was sagen, wie euer Projekt heißt und seit wann es gibt.
Wir heißen Der Chor und es gibt uns jetzt seit 10 Jahren.
Und wie ist das Projekt entstanden?
Es gab mal, ich weiß nicht, das war ein Fest für das ehemals besetzte Haus und an der Energiesaustraße in Plagwitz in Leipzig. Und da haben dann ein paar Leute ein Lied, nämlich Rote Zora, zum Spaß eingeprobt, um das da aufzuführen. Und die Leute haben dann aber gemerkt, dass das ihnen so viel Spaß gemacht hat, zusammen zu singen, dass das dann zu so einem, dass sie sich dann immer wieder getroffen haben einfach und dann gesagt haben, das müssen wir weitermachen.
Was sind das also für Lieder oder für Sachen, die ihr da singt?
Also erstmal haben wir halt hauptsächlich uns einfach die Punk-Lieder rausgesucht, die wir cool finden oder wo wir denken, dass man die auch musikalisch als Chor singen kann. Manche Lieder hören sich einfach nicht so gut an als Chor, andere kann man halt gut benutzen oder wir haben teilweise den Text von Punk-Klassikern benutzt und dann die Melodie verändert oder wir haben auch mal selbst ein Lied geschrieben oder wir haben jetzt sind wir gerade dabei von einem Poplied, also von Bohemian Rhapsody von Queen, da haben wir einen anderen Text jetzt, das einzuproben. Genau, also das, und was wir als nächstes singen oder neu einstudieren oder so, das ist immer so eine Dynamik, wo ich jetzt auch nicht sagen könnte, was da wirklich die Entscheidungsstruktur ist, sondern ein Lied wird halt gerne öfters weiter immer gesungen oder es fällt halt irgendwann hinten runter und dann kommt es halt nicht sozusagen in das Set rein, aber im Moment haben wir halt ein Repertoire, was schon ja so ein kleines Büchlein füllen könnte, so irgendwie, ne? Also können richtig viele Lieder singen und ja.
Habt ihr dann auch regelmäßig öffentliche Auftritte und so?
Ja, also schon mehrmals im Jahr, dass wir halt irgendwo auftreten. Und wir haben, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt vor 2 Jahren war oder vor 3 Jahren, haben wir auch so eine Tour gemacht. Und da sind wir auch in Hannover gewesen und auch in Berlin und dann noch in der Gegend von Berlin drumherum. Und dann am Ende noch in Leipzig. Also das waren wirklich dann mehrtägige Tour. Genau. Und dann machen wir auch immer so Chorlager, wo wir dann ein ganzes Wochenende zusammen verbringen und dann auch manchmal nochmal versuchen, intensiver an einem Lied zu arbeiten oder Neues einzuüben nochmal oder genau, so läuft das.
Kannst du ein bisschen was zur Chorzusammensetzung sagen? Also vielleicht Alter, wie viele Leute sind das? Männer, Frauen?
Ja, also das ist ziemlich durchmischt. Ich würde sagen, es sind ein paar mehr Frauen als Männer im Chor, aber auch nicht viel mehr. Wir sind so, die Proben, das ist sehr unterschiedlich. Da können mal sein, dass da nur 8 Leute aufkreuzen oder so. Aber meistens sind wir so ungefähr 12. Und wir sind aber auch öfters mal 16 Leute oder so. Und wir hatten vorletztes Jahr haben wir mit der Leipziger Punkband Lattentat, die haben gehört, dass wir ein Lied von denen singen und dann hatten die Interesse, uns kennenzulernen, weil die ja in den 80ern in Leipzig halt Punkrock gemacht haben und ja, die haben sich halt nochmal zusammengefunden, weil sie nochmal spielen wollten so und dann haben wir mit denen eine Probe zusammen gemacht und wir haben dann wir waren dann so eine Art Vorband von denen und haben dann unsere Lieder gesungen und dann haben wir nochmal mit denen zusammen auf der Bühne gestanden und mit denen noch 3 Lieder gesungen und also die dann halt mit E-Gitarren und so weiter halt und wir halt als Chor noch daneben und dann, da waren wir dann, ich glaube, über 20 Leute oder so, ne, weil dann natürlich jeder, der irgendwann mal im Chor mitgesungen hat, sich gedacht hat, so, da will ich auch dabei sein. Genau, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das, ich meine, wenn man über so einen Anspruch von Qualität oder vielleicht von Professionalität spricht, wie ist es da in so einem Punkchor?
Es gibt immer so Auf und Abs, würde ich sagen. Also generell würde ich schon sagen, dass ich einfach so unsere Qualität einfach durch dieses lange Zusammensingen natürlich schon deutlich verbessert hat. Aber es fehlt manchmal einfach so ein bisschen an der Disziplin anzufangen, so okay, jetzt singen wir hier mal 2 Stunden durch oder so. Manchmal passiert es einfach, weil wir in Stimmung sind und manchmal passiert es halt nicht so, dass es so eine, man kann nie vorhersehen, wie so eine Probe bei uns wirklich abläuft. Meistens ist es so, dass wir hauptsächlich zusammenkommen und erstmal dann eine Stunde lang irgendwie Bier trinken und dann fangen wir halt an zu singen irgendwann.
Habt ihr irgendwelche Lieder oder Liedformen, die euch besonders gefallen oder besonders wichtig vielleicht auch sind?
Ich glaube, dass da verschiedene Meinungen gibt in unserem Chor. Aber mir gefallen schon so die Lieder am besten, wo wir am meisten uns aufgeteilt haben und am meisten Stimmen haben oder halt auch teilweise so mit unserer Stimme halt irgendwelche Instrumente imitieren oder die Männer dann nur so einen Bass machen und die Frauen dann da was ja fast drüber rappen sozusagen. Da sowas klingt immer besonders lustig. Ja.
Habt ihr aktuell irgendwas Konkretes vor oder in der näheren Zukunft?
Schwierige Frage. Besser werden und dabei aber genauso viel Spaß haben wie immer. Ja, ich weiß ja, kann ich jetzt nicht wirklich zu sagen. Aber wir haben mal so ein Chorfest gemacht. Entkorkt hieß das. Und da hatten wir einen Chor aus Wien eingeladen und noch einen anderen Chor aus Leipzig und dann noch eine Band aus Berlin. Und das sowas wollen wir auch wieder gerne machen. So. Und ja, einfach, dass man halt nochmal andere Chöre kennenlernt, so, weil wir haben halt ein bisschen gesucht und so. Okay, wir wissen, dass es den Rattenchor gibt in Berlin, aber ansonsten gibt es vielleicht noch irgendwie so einen Arbeiterliederchor oder so, aber so in Richtung Punkrock oder so anarchistisches Zeug, Gedankengut, da sieht das ein bisschen mau aus. So. Oder es ist einfach nicht bekannt und die Leute proben nur für sich oder so. Genau, also.
Wenn Leute Musik von euch suchen, gibt es eine Möglichkeit, die zu finden?
Ja, allerdings, bevor ich das jetzt sage, gleich die Warnung vorweg. Also das sind Aufnahmen, die sind schon ein bisschen älter von uns und die sind auch von der Qualität her nicht so super. Aber um mal einen Eindruck zu kriegen, ist es natürlich schon mal durchaus nützlich. Und zwar haben wir eine Bandcamp-Seite. Muss man einfach auf Bandcamp geben und der Chor eingeben, dann findet man das.
Genau. Ja. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen? Irgendwas zum Chor und Punk?
Naja, ich kann nur sagen, gemeinsam singen macht unglaublich viel Spaß. Ich habe mal so eine Studie gelesen, da haben sie rausgefunden, dass da beim gemeinsamen Singen die meisten Glückshormone bei den Menschen ausgeschüttet werden. Und das kann ich nur bestätigen. Und das ist auch immer offensichtlich, dass wenn wir dann Lieder, manchmal haben wir auch so einen Kanon, den wir dann mit dem Publikum kurz einstudieren live und die Leute dann anfangen mitzusingen und innerhalb von wenigen Strophen, sage ich mal, merkt man, wie alle Leute so ein breites Grinsen haben. Und deswegen können wir das nur weiterempfehlen und deswegen sagen wir auch immer, bildet Chöre.
Staat und Macht und Geld, Friede, Ritt und Bullen, Schweine, alle groß und klein, Treiber kriegen Beine rein. Wir machen diese Welt, wie sie uns gefällt. Kampf dem Kapital, egal, ist scheißegal. Hey, rote Zora, mal hier, mal auf Sasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Hey, rote Zora, mal hier, mal auf Sasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Wir haben ein Haus, in standbesetztes Haus, den Peter und den Pit, die schauen nur zum Fenster raus. Wir haben ein Haus, den Peter und den Pit, der jeder Bullensau mal kräftig in die Fresse tritt. Hey, rote Zora, mal hier, mal auf Sasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Hey, rote Zora, mal hier, mal auf Sasa. Hey, rote Zora, auf das der Groschen fällt. Hey, rote Zora, mal hier, 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 m
Und das war zum Abschluss Rote Zora von Der Chor. Die sonnigen Stunden des letzten Monats haben uns auf neue Gedanken gebracht und uns bewogen, uns mit etwas Altbekanntem auseinanderzusetzen, unserem eigenen Schatten.
Erinnert ihr euch, wie es war, als ihr klein wart und versucht habt, euren eigenen Schatten zu fangen? Immer springt er weiter und lässt sich doch nicht fangen. Dazu gibt es jetzt Abhilfe. Das Projekt myshadow.org hilft euch, Herrin eures eigenen Schattens zu werden. Des digitalen Schattens zwar, aber immerhin. Auf der Webseite wird erklärt, wie wir beim Nutzen von elektronischen Kommunikationsgeräten oder dem Surfen im Netz Spuren hinterlassen. Unseren digitalen Schatten. Firmen und Regierungen versuchen, aus diesen Daten Rückschlüsse auf unser Verhalten zu ziehen, sei es, um uns zu verfolgen oder uns mit personalisierterer Werbung zu betören. Besonders die Unterseite Trace My Shadow hilft euch dabei, euren eigenen digitalen Schatten zu finden und gibt auch gleich Tipps und Anleitungen, wie ihr dieses Resultat der Dateneinstrahlung zähmen und verkleinern könnt. Die Seite ist ein Projekt der Gruppe Tactical Tech und existiert leider nur auf Englisch.
Supi, wieder was gelernt. Die Links zum Linktipp findet ihr wie immer auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Ja, das war's auch schon wieder für diesen Monat. Über Kritik und anderes Feedback würden wir uns übrigens sehr freuen. Meldet euch dazu gerne unter aradio-berlin@riseup.net oder über Twitter. Unser Account ist @aradio_berlin. Sonst über unseren Blog aradio.blogsport.de, wo ihr übrigens auch all unsere anderen Veröffentlichungen findet. So auch die Inhalte, die wir in Englisch, Spanisch und mittlerweile sogar auch Portugiesisch und Italienisch anbieten. Bis zum nächsten Mal.
De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, quieta per a la festa. Pasó de todo.